ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Carsten Lotz.
Schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich auch, dass Sie da sind. Sie sind Philosoph, freier Autor, studierter Theologe. Sie wohnen in Gomaringen.
So ist das.
Sie sind Dozent an der Hochschule in Mannheim für Verantwortung im Management. Das ist die Vorlesung, die Sie machen.
Das ist die Vorlesung, genau.
Ja. Und jetzt kommt ein Zitat von Ihnen. Ich denke nach und teile meine Gedanken.
So ist das.
Wie kann ich das vorstellen?
Das, was ich heute hier hoffentlich mit Ihnen machen darf. Ja? Also ich habe eine lange Laufbahn im Managementberatungsbereich gehabt, wo ich viel gearbeitet habe, wo ich viel unterwegs war, viel gesehen habe. Und mir fehlte mein Studium. Und das, was mir in meinem Studium fehlte, war, nachdenken zu können. Und für dieses Nachdenken erstmal keinem Rechenschaft schuldig zu sein. Das ist die große Freiheit der akademischen Lehre, wenn Sie so wollen. Und gleichzeitig aber zu merken, dass die Gesellschaft ja schon etwas von diesem Nachdenken haben möchte. Und auch für das, was die Gesellschaft mir gegeben hat, dankbar zu sein und sagen, ich möchte da was zurückgeben. Ich kann aber nur teilen, was ich denke. Ja, da kommt jetzt außer Gedanken nicht viel raus. Und die versuche ich unter die Leute zu bringen. Und deswegen bin ich heute hier.
Also so praktische ehrenamtliche Arbeit, das wäre nichts für Sie?
Doch auch, habe ich auch viel gemacht.
Augenzwinkern gestellt,
die Frage. Mache ich immer noch. Ich habe die Ehre, einen SPD-Ortsverein zu betreuen im Ehrenamt. Aber so der klassische Ehrenamtler, den man so kennt, der bin ich nicht.
Okay. Sie haben einen wirklich spannenden Lebensweg, weil da im doppelten Sinne Überraschungen und Brüche drin sind. Sie kommen vom Land, das kann man schon mal sagen, oder?
Das ist richtig.
Ja, wo genau?
Also aus Taubert-Bischofsheim, aus den Dörfern außenrum.
Ja. Und Sie waren der Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat und studiert hat.
Klassische Aufsteigerkarriere, richtig. Mit viel, also meine Eltern haben viel Wert drauf gelegt, dass das Kind so viel Bildung bekommt, wie geht. Und dafür auch viel geopfert. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Meine Großmutter hat uns Kinder betreut, dafür, dass das möglich war. Und das ist natürlich schon, es eröffnet sich einem dann, wenn man in die große Welt der Universitätsstädte kommt, ein anderer Horizont, den man auf dem Land so nicht kennt.
Hm. Und dann sind Sie 17 Jahre lang, also bis vor 3 Jahren, Sie haben es vorhin schon erwähnt, bei einer der größten Unternehmens- und Strategieberatungen der Welt tätig gewesen. Der Name wird schon noch irgendwann fallen, glaube ich. Also da, wo Ökonomie wirklich gelebt wird, ja, im Herzen eigentlich. Sie haben da Karriere gemacht und das ist ja wirklich alles andere als das, was man erwarten würde. Nicht, weil Sie jetzt der Erste waren, der Abitur gemacht hat, sondern, und jetzt kommt, Sie sind ja studierter Philosoph und Theologe.
Ja, aber vielleicht ist es die Reaktion auf dieses, weiß nicht, auf das ländliche Milieu und auf das Kleine. Wenn ich heute meine Kinder sehe, also mein Großer ist jetzt 18, und mich an diese Zeit erinnere, es war eng und ich wollte raus und ich wollte was sehen. Und die Motivation, Philosophie und Theologie zu machen, die kam daher, dass da Fragen offen waren, die die Schule nicht beantworten konnte. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg auch keinen regulären Philosophieunterricht. Und ich wollte das lernen, ich wollte das verstehen.
Welche Fragen waren das?
Wie die Welt zusammenhängt, also schon auch die Gottesfrage. Ja. Also ich bin katholische Kirche aufgewachsen, geprägt worden, habe viel KJG-Arbeit gemacht, Zeltlager. Mhm. Und da diskutieren sie natürlich nachts am Lagerfeuer, wie das so ist und wie das zusammengeht. Und irgendwann merken sie, die um sie rumsitzen, haben keine Antworten mehr. Und dann, so platt gesprochen, dann muss ich jetzt halt nach Freiburg gehen zu den Experten und muss mal nachfragen.
Und haben Sie da Antworten gefunden?
Ich glaube, ich kann die Fragen besser stellen. Antworten finden Sie nicht. Also die große Frage beantwortet sich irgendwann mal, aber nicht im Studium.
Ja, Sie haben es dann studiert und entsprechend aber auch nicht dann fortgeführt, was ja, glaube ich, bei vielen auch der Fall ist. Also Theologie zu studieren heißt noch lange nicht, dann am Ende als Theologe auch rauszukommen. Sie sind dann aber bei der Unternehmensberatung gelandet. Warum?
Da kommt dann vielleicht doch der familiäre Hintergrund wieder. Also meine Großmutter, als die gehört hat, dass ich Theologie studiere, leuchteten ihre Augen und es war so, das Kind wird Priester. Das Kind wurde kein Priester. Aber meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht, was wird aus dem Jungen und endet er als Taxifahrer? Und dann müssen sie während des Studiums gucken, was machen sie eigentlich damit, wenn sie nicht bei der Kirche arbeiten wollen? Und dann waren sie Praktiker. Und jetzt fällt der Name, McKinsey hatte damals in der Wochenzeitung Die Zeit eine Anzeige geschaltet, wir suchen Studenten aller Fachrichtungen. So viel Logik hatte ich in der Philosophie dann gelernt, dass alle sind. Und dann habe ich mich da beworben. Und nicht nur der Einstellungsprozess, dass ich innerhalb von einer Woche ein Vorstellungsgespräch hatte und eigentlich innerhalb von 2 Wochen hätte anfangen können fürs Praktikum, war beeindruckend. Auch hinterher die Arbeit. Das ist ein hohes intellektuelles Niveau, sind tolle Kollegen, ist eine sehr dynamische Umgebung. Das fand ich sehr attraktiv. Und als dann am Ende meiner Promotion die Frage stand, womit verdiene ich denn Geld, womit will ich eine Familie ernähren, die damals im Raum stand, dachte ich mir, damit kann man mal anfangen. Das ist zumindest was dich aus deiner Theologie und Philosophie direkt rauskatapultiert und dir für alles, was da kommt, eine Glaubwürdigkeit verleiht fürs Leben in der Wirtschaft.
Mhm. Sie haben es gerade erzählt, Sie sind aufgewachsen auf dem Land und wenn die Großmutter, die Sie auch betreut hat, sich so freut, dass das Kind Priester wurde, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass Sie in einem sehr liebenden Umfeld aufgewachsen sind.
Absolut, absolut. Also schon auch familiäre Zerrüttung, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, das war schon schwierig, ich war da 13. Aber die Großeltern haben viel aufgefangen, also auch durch die Doppelberufstätigkeit meiner Eltern. Und auch die restliche Familie außenrum, ja. Und ich erinnere mich an meinen Großvater, der hatte null Kritik an seinen Enkeln. Das war dann immer, was der Carsten macht, ist schon in Ordnung. Und das, also für heute, wenn ich meine Kinder sehe oder auch wenn ich so sehe, mit was Erwartungen wir an Kinder rangehen, mir hat es viel geholfen, dass da Leute waren, die einfach fundamental Sicherheit gegeben haben.
Ja. Also da war es egal, ob das Kind Priester wird oder Partner bei der größten Unternehmensberatung fast der Welt.
Ja. Da wird schon was rauskommen.
Da wird schon was rauskommen. Also genau. Es gab so ein Grundvertrauen einfach in Sie.
Ja. Ja. Ja.
Wäre das wichtig, dass wir sowas unseren Kindern auch heute geben? Machen wir das nicht genug?
Da leiten wir fast zu meinem Thema um. Ja? Also Ökonomie ist eine Wissenschaft, wie wir Mangel verwalten. Vertrauen basiert nicht auf Mangel. Vertrauen basiert darauf, dass Menschen uns überraschen, dass Menschen mehr haben, als wir ihnen zutrauen. Wenn ich ökonomisch über Dinge nachdenke, verwalte ich Mangel. Und das ist da, also gibt einen Strom der Philosophie, der da abgebogen ist. Also schon Aristoteles sagt, eigentlich interagieren Menschen, weil es ein Bedürfnis gibt, weil ihnen was fehlt. Und meine These ist, und da lehne ich mich jetzt, also das habe ich nicht erfunden, ja, da habe ich ganz große Traditionen hinter mir, die ganzen Religionen. Nee, Menschen interagieren miteinander, weil sie Lust aufeinander haben. Weil sie sich was zu geben haben und nicht, weil ihnen was fehlt.
Wie war Ihre Erfahrung dann in der großen Unternehmens- und Strategieberatung? Also spiegelt sich da das liebende Umfeld wieder? Also wenn ich mal so, wie ist es denn, wenn man da so drin ist? Also wird da auch der Mangel verwaltet oder werden die Möglichkeiten gefordert, gefördert?
Gefördert und gefordert, beides. Das ist eine schwierig zu beschreibende Situation. Es gibt ein ganz stark unterstützendes Umfeld. Also sie werden gefordert, aber in einem sehr positiven Sinne, dass ihnen sehr viel zugetraut wird. Ich meine, wenn sie da anfangen, arbeiten sie sofort mit Menschen in der Industrie zusammen, die seit 10, 15 Jahren in der Industrie Verantwortung tragen und sie kommen da an und haben gerade die Uni hinter sich. Ja?
Mit Entscheidern arbeiten sie zusammen.
Mit Entscheidern, so. Und dieses Zutrauen ist natürlich schon ein enormer Vertrauensvorschuss, der so gar nicht dieses klassische ökonomische hat, was ich auch kritisiere. Was aber damit zu tun hat, dass die Profession, die da unterwegs ist, zusammen mit anderen Professionen sich eigentlich nicht als Teil des wirtschaftlichen Getriebes versteht. Also klar, die wollen alle Geld verdienen, man verdient auch viel Geld. Aber von der Tradition her versteht man sich so wie Ärzte, Anwälte, als Berater, der die Interessen seiner Klienten über seine eigenen stellt. Und das ist eine Haltung, die natürlich eine andere ist, als zu sagen, ich muss möglichst viel Geld verdienen.
Hat dieser Vertrauensvorschuss bei diesen großen Agenturen, ja, McKinsey, was gibt es noch, Boston Consulting, es gibt auch die Big Five, ne? Also ich krieg sie bestimmt nicht alle zusammen, hat das auch was Elitäres durch den Auswahlprozess? Also wir nehmen jeden, aber wir suchen ganz genau aus wen?
Also wird ausgewählt nach den Fähigkeiten, die man mitbringt, um in diesem Beruf zu bestehen. Das ist ein hohes analytisches Denkvermögen, das ist eine gewisse soziale Kompetenz und das ist ein Durchhaltevermögen. Also man muss schon irgendwie Dinge erreichen wollen. Ja? Und natürlich schweißt das dann zusammen. Also das kann man jetzt nicht mit einem schlechten Chorgeist vergleichen, wie wir ihn in den letzten Tagen wieder bei der Bundeswehr bei den Fallschirmjägern gesehen haben. Aber die Tatsache, dass man lange arbeitet, auf einem Team zusammenarbeitet, von zu Hause weg ist, das schafft eine eigene Kultur, das schweißt zusammen und das stärkt auch dieses Vertrauen.
Was haben Sie da gemacht? Also haben Sie sich spezialisiert auf einen Bereich?
Also ich habe breit angefangen, habe alles Mögliche gemacht und habe dann so nach 2 Jahren mich auf den Bereich Infrastruktur, Transport und Energie spezialisiert. Habe Strombetreiber beraten, Transportunternehmen, Infrastrukturanbieter.
Philosoph, Autor und 17 Jahre lang bei einer großen Unternehmens- und Strategieberatung bei McKinsey. Was haben Sie da gelernt? Fürs Leben.
Fürs Leben. fürs Leben.
Und darüber hinaus.
Also, und darüber hinaus.
17 Jahre hinaus, in so einem Umfeld, ja. Ja, mit den Top-Entscheidern zu reden. Sie haben gerade gesagt, Infrastruktur, da können wir uns ja so ein bisschen vorstellen, genau. Mit wem Sie es da zu tun haben.
Also ich glaube, eine große Lektion fürs Leben ist Pragmatismus. Also wenn Sie in 8 Wochen eine Strategie erstellen müssen mit einem Team von 3 Leuten auf der Beraterseite und zwischen 23 auf Klientenseite, dann müssen Sie pragmatisch sein. Sie können nicht jedes Thema komplett ausdiskutieren. Sie müssen Hypothesen haben und müssen sich damit nähern. Und das hat mir, glaube ich, schon auch in meinem täglichen Leben geholfen, pragmatisch mit Dingen umzugehen. Das nächste ist, glaube ich, mit sehr unterschiedlichen Menschen arbeiten zu können und trotzdem was erreichen zu können. Also ich kann mit Leuten gemeinsam, weiß ich nicht, ein Infrastrukturprojekt besser machen, obwohl ich mit ihnen politisch völlig anderer Meinung bin. Ich kann mit Leuten gemeinsam arbeiten und Prozesse beschleunigen, obwohl wir völlig andere Sprachen sprechen, aus anderen Hintergründen kommen. Mhm. Und ich glaube, das, gerade weil es auch eine weltweite Beratung ist und Interaktion mit ganz vielen verschiedenen Menschen, das ist schon was, was man fürs Leben mitnimmt und was einem auch hilft. Also wir haben auch gerade in der Pause über die täglichen Konflikte gesprochen, da ein bisschen drüber zu stehen und zu sagen, Mensch, am Ende wollen wir alle, dass die Dinge ein bisschen besser werden. Lass uns doch gemeinsam da was tun.
Zwei Dinge muss man jetzt natürlich dazu sagen. Sie haben im Bereich Infrastruktur gearbeitet und jetzt sind Sie raus, seit ungefähr 3 Jahren. Und jetzt sehen Sie das gigantische Sondervermögen der neuen Bundesregierung für Infrastrukturprojekte. Also ist ja ein schöneres Wort für wir nehmen Schulden auf und finanzieren damit. Aber Sie haben in einer Phase Infrastrukturberatung gemacht, als Infrastruktur eigentlich noch so selbstverständlich war. Wir haben es einfach hingenommen. Es ist da und es funktioniert. Hat sich da was verändert? Und denken Sie, ach, wäre ich nur jetzt heute da und könnte mehr bewirken?
Also ich glaube, es hat sich was in der öffentlichen Wahrnehmung verändert, dass man sich drum kümmern muss. Ja? Also wir sind ja damit aufgewachsen, dass Infrastruktur erstmal ganz viel ermöglicht. Also es gab neue Umgehungsstraßen, es gab neue Schulen, ich rede über die 80er Jahre, ja? Gab neue Zugverbindungen, der ICE. Und das war alles, das hat Lebensdauern von 30, 40, 50 Jahren, das hält erstmal. Und diese Erfahrung, dass Dinge kaputt gehen, weil sie alt werden, die haben wir mit großer Infrastruktur so nicht gemacht. Und das kommt jetzt. Und das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Wir haben in Deutschland 50 Jahre lang Infrastruktur aufgebaut. Das geht jetzt einfach regelmäßig kaputt. Und wenn wir dann irgendwann in 30 Jahren fertig sind, fängt es vorne wieder an.
Überrascht es Sie als Berater, dass das so überraschend kommt? Weil ich weiß ja auch, dass ich nach 40 Jahren im Haus meine Fenster tauschen sollte.
Es überrascht mich nicht, weil Themen klassischerweise Moden haben. Also wenn Sie in Politik gucken oder selbst wenn Sie in Beratung gucken, es gibt gewisse Moden, mit denen Themen bearbeitet werden. Und dann gibt es auch Geld dafür. Und die restliche Zeit läuft viel unterm Radar und muss einfach täglich von den Leuten gemacht werden, die dort arbeiten. Also wir setzen ja nicht auch erst seit gestern Brücken instand oder reparieren unsere Gleise. Das passiert ja seit 30, 40 Jahren. Ich glaube, was die Öffentlichkeit gemerkt hat, ist, dass das nicht mehr selbstverständlich ist. Und das ist gut.
Ja, und dass wir auch in gewisser Hinsicht auch nachlässig waren. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir über die Bahn reden, dann kann man das ja sehr gut nachvollziehen, warum das Streckennetz heute so marode ist, wie es ist, weil man zu wenig investiert hat.
Richtig. Und wir waren, ich sag mal, wir haben auch bestimmte Entscheidungen getroffen, wie wir in Deutschland Bahn fahren wollen. Ja, die haben andere Länder anders getroffen. Und wir gucken jetzt immer in die Schweiz und nach Österreich und beklagen, dass wir hier zu wenig Geld haben für die Bahn. Das ist, glaube ich, richtig. Man muss aber auch gucken, ich habe lange in Frankreich gelebt, dort bekommt die Bahn vom Staat deutlich weniger Geld. Und sie hat sich dann für ein anderes Modell entschieden. Da gibt es immer Optionen. Die könnten wir politisch diskutieren. Das machen wir leider zu wenig.
Sie waren zum Schluss Partner bei McKinsey. Was bedeutet denn das, Partner?
Das bedeutet Anteilseigner der Firma. Also mir gehörte ein kleiner Bruchteil des Unternehmens.
Wie viele Partner gibt es da weltweit? Nur mal, um es ein bisschen einzuordnen. Weil der Vermögenswert liegt da, ich weiß gar nicht, der Umsatz liegt irgendwo bei 1 Milliarde?
Er ist ein bisschen höher. Als Partner gibt es über 3000. Der Vermögenswert ist nicht so relevant, weil die Anteile zurückgegeben werden und hinterher von den neuen Partnern erworben werden. Also die Firma ist nicht börsennotiert, insofern ist der Wert das nicht relevant. Es geht eher darum, was man damit machen kann.
Und ich meine, geliehene Anteile sozusagen.
Sozusagen, ja.
Was brachte das mit sich? Ein Mehr an Verantwortung?
Ein Mehr an Verantwortung, das bedeutet halt, dass sie eigenständig Projekte verantworten, sie unterschreiben Verträge mit Klienten, sie sind für die Ergebnisse verantwortlich, sie stellen Leute ein. Bei McKinsey aber immer in einem großen Team. Also sie sind nie alleine. Es gibt mindestens ein 4-Augen-Prinzip, damit diese Partnerschaft gelebt wird und es kein Einzelkämpfertum wird.
Sehr modern, also keine kleinen Monarchen. Nein, geduldet werden. Nee,
kleine Monarchen haben dort nicht so viel Erfolg.
Carsten Lotz ist bei uns, war lange bei der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey, zum Schluss dann Berater, da kommen wir gleich drauf, aber wir haben eine Mail und sagen Hallo an Arnold Mazanke, der uns schreibt, Hallo, ich habe eben das Interview gehört oder höre es und frage mich, wie diese Aussage, die Sie am Anfang der Sendung gemacht haben, sonst endest du noch als Taxifahrer im Zusammenhang mit Ihrem Philosophiestudium, zu bewerten ist. Ich bin nämlich Taxifahrer, würde mich über eine Antwort freuen. Bitteschön, Herr Lotz.
Also, ich bin ein sehr flapsiger Mensch und mag niemanden herabwürdigen, schon gar keine Taxifahrer. Ich war 17 Jahre lang von Taxifahrern abhängig. Beraterdasein geht ohne Taxifahrer nicht. Wir werden irgendwo ausgespuckt in einer fremden Stadt und sind davon abhängig, dass uns jemand irgendwo hinbringt. Wir sind davon abhängig, dass uns jemand irgendwie fährt, weil wir arbeiten müssen. Insofern weiß ich, was dieser Beruf mit sich bringt und wie anstrengend der ist. Und ich lerne daraus, geflügelte Wörter, Witze machen, es trifft immer jemanden. Ja? Und man muss aufpassen, aber ich glaube, wir müssen auch lernen, dass meistens die Menschen es nicht böse meinen. Ich habe es nicht böse gemeint, ich habe Hochachtung vor den Dingen. Und ich würde auch sagen, man braucht halt kein Philosophiestudium dafür. Und ich hatte ehrlich, also ich hatte was im Kopf, ich weiß jetzt nicht, ob die Karriereoptionen bei dem Kollegen noch da sind, aber man kann damit Außenminister werden. Ja? Es ist...
Es gibt belegbare Beispiele in der Geschichte, ja. Aber ich glaube auch, es handelt sich da wahrscheinlich um dieses geflügelte Wort, wie man immer so sagt, so dieses brotlose Studium, ja. Da kannst du auch gleich Taxi fahren, könnte man auch ohne das Studium machen. Ich glaube, es ist nichts gegen Taxifahrer. Gut, ich hoffe, wir haben die Frage damit beantwortet. Sie haben jetzt sehr positiv über Ihre Zeit bei McKinsey berichtet, kaufe ich Ihnen auch ab, aber... Wer aufhört, der hat ja irgendwas, denke ich dann immer. Ne? Also wenn man so über die Logik der Ökonomie schreibt, so wie Sie es tun, auch auf einer sehr philosophischen Betrachtung und Sichtweise und auch kritisch, dann das haben Sie doch bei McKinsey in Reinform gelebt, oder nicht?
Ja, auch. Also was man da in Reinform lebt, ist, man will die Dinge besser machen, man will sie effizienter machen. Und natürlich hat man einen Blick auf die Welt, der von Kapital geprägt ist. Also die Shareholder-Perspektive auf das Unternehmen ist die, nach der Unternehmen intern strukturiert sind. Also egal, was sie mit Purpose und allem erzählen. Wenn sie gucken, was der Wirtschaftsprüfer sich anschaut, dann sind es die Kennzahlen, die die Shareholder-Optimierung produziert. Und der Berater arbeitet für das Management, um diese Zahlen besser zu machen.
Das heißt, Sie haben alle die Dinge ermöglicht, die Sie heute kritisieren.
Ja, weil ich sie nicht, also ich übe Kritik in einem philosophischen, kantischen Sinne. Ich versuche, die Dinge auseinander zu zuzuseln, auseinanderzulegen. Und ich sage ja auch, diese Art zu denken und diese Art zu handeln hat uns reich, wohlhabend, gesund gemacht. Wir leben deutlich länger als alle Generationen vor uns. Uns geht's besser. Wir haben ungeahnte Möglichkeiten. Wir sind heute quasi live über den Atlantik, können miteinander sprechen. Das war vor einer Generation, vor zwei Generationen nicht möglich. Also man darf das Kind da nicht mit dem Bade ausschütten. Mein Punkt ist, es gibt gewisse Bereiche im menschlichen Leben, da taugt dieses Werkzeug nicht. Also das ist ein grandioser Hammer, aber nicht alles ist ein Nagel auf dieser Welt. Und wir sind, glaube ich, an einem Punkt angelangt, wo wir zu viele Probleme mit diesem grandiosen Werkzeug lösen wollen, weil es in der Vergangenheit so erfolgreich war. Hm.
Sie haben da eine große Karriere gemacht, jetzt haben Sie wieder sehr positiv drüber gesprochen, aber was hat Sie denn jetzt bewogen, die Reißleine zu ziehen? Muss da irgendeinen Grund gegeben?
Das war keine Reißleine, es war einfach, wenn Sie, wie ich dann, knapp 7 Jahre Partner waren, wiederholen sich Dinge. Das ist ja gut. Ihre Klienten erwarten das, dass sie Expertise mitbringen und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Aber wenn sich Dinge wiederholen, wurde das für mich dann irgendwann, klingt jetzt sehr arrogant, aber es wurde langweilig. Ja? Ich wollte was Neues machen, ich wollte auch tiefer gehen. Ich hatte ja dann 17 Jahre lang gesehen, was da so passiert, hatte mein philosophisches Werkzeug, hatte meine theologische Ausbildung und dachte mir, aus diesem Ganzen müsste ich eigentlich mal was machen. Und das hat die Zeit bei McKinsey nicht erlaubt, dass ich abends nebenher Bücher schreibe. Mhm. Und als dann klar, wir waren in Frankreich zu der Zeit und als klar war, wir gehen nach Deutschland zurück und es stand sowieso ein Wechsel an, dann war für mich so der Moment gekommen, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt nochmal dieses Buch schreiben will, wenn ich nochmal Philosophie machen will, dann ist das jetzt der Moment. Ja? In 10 Jahren mache ich es nicht mehr.
Also es gab keinen Bruch, es gab keine Katastrophe.
Nee.
Sie waren einfach in der Phase des Erfolgs, wo es um tiefe Erfüllung, Sinnfindung geht?
Oh, das klingt jetzt groß.
Ja, es gibt ja diese verbrieften verschiedenen Phasen des Erfolgs. Erst geht es um Bildung und Wissen, später dann Karrierestatus, dann Geld und Anerkennung, Freizeit dann irgendwann, Familie kriegt einen größeren Stellenwert, Balance, ja, so Work-Life-Balance. Und dann gibt es die tiefe Erfüllung, Sinnfindung.
Ich würde nicht sagen, dass mir irgendwas an tiefer Erfüllung oder Sinnfindung vorher gefehlt hat. Ich glaube, das ist ein großer Luxus meines Lebens, dass ich darauf nicht bereit war zu warten. sonst hätte ich, glaube ich, auch Theologie nicht studiert. Also mit der Geschichte, die ich habe, da studieren sie normalerweise was Handfestes, was Praktisches. Weiß nicht, wo ich das her habe. Das ist ein großes Geschenk, dass ich mich darauf einlassen kann, dass ich vertrauen kann, dass es gut wird. Also die Sinnfindung hat mir nicht gefehlt. Ich glaube, es war eher die Frage, kann ich einen anderen Sinn oder einen neuen Sinn oder mehr Sinn meinen Tätigkeiten geben, die jetzt, wenn ich einfach dasselbe weitermache, dann nicht mehr dazukommen.
Mhm. Wie haben die Kollegen reagiert? Also haben sie es auch so kundgetan damals, dass sie aus diesen Gründen aufhören? Und waren die Reaktionen?
Die Reaktionen waren durchweg positiv und man freute sich auf das Buch und die Publikation.
Ja.
Und also ich habe noch keine Statistik vom Verlag, aber ich befürchte, dass ein großer Teil von ehemaligen Kollegen gekauft wurde.
Wir denken ökonomisch. Heißt, wir interpretieren die Welt um uns herum in einer vorwiegend wirtschaftlichen Logik. Philosoph, Theologe, Autor, Ex-Unternehmensberater Carsten Lotz ist hier in SWR1. Leute, Herr Lotz, warum tun wir das? Philosophische Frage.
Ökonomische Antwort, wir tun das, weil wir damit sehr erfolgreich waren in den letzten 200 Jahren. Also die Grundlage des ökonomischen Denkens ist die moderne Philosophie. Und das ist die Überzeugung, plattgesprochen, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Ja, Sie müssen sich so vorstellen, vor der Neuzeit waren Leute in einen Kontext hineingeboren, in dem sie lebten, alt wurden und starben. Und die Idee, dass ich was mit meinem Leben mache, war ein Privileg für die Oberschicht. Das ändert sich radikal mit der Neuzeit, mit dem Aufkommen von neuen Ideen. Und in dieser Zeit entwickelt die Philosophie die Idee, dass der Kern der Welt oder des Denkens das selbstbewusste Subjekt ist, heißt es im Philosophischen. Also ich, der ich denke, bin im Kern meiner Welt und ich gestalte meine Welt, ich greife in die Welt aus, ich verschaffe mir Eigentum, ich werde tätig. Das ist schon das erste Unternehmertum. Und dieses Unternehmertum drängt dann danach, mehr zu machen, besser zu werden, die Welt besser in den Griff zu bekommen. Und rundherum sieht man das. Also die Flüsse werden auf einmal beherrschbar, man schafft Maschinen, man schafft elektrisches Licht, man kann in der Nacht arbeiten. Mhm. Ganz viele der Dinge, die wir mit dem technologischen Fortschritt verbinden, kommen aus diesem Denken, dass ich weltmächtig bin, würde der Philosoph sagen.
Wann hat sich dieses Denken eigentlich so exponentiell durchgesetzt? War das in der Zeit der Industrialisierung, könnte man das so sagen?
Ja.
Also vor 120 Jahren, genau. 125 Jahren?
150 Jahren. Und da geht dann, also was zuerst kommt, ich habe gerade ein bisschen das philosophische Denken beschrieben, was eine Reaktion auf das ist, was draußen passiert, dass man tatsächlich selber was tun kann. Also die Entdeckung Amerikas war eine Revolution, da brach ja ein Weltbild zusammen. Und das verfestigt sich mit der Industrialisierung. Und mit der Industrialisierung wird dann auch das, was wir heute als Betriebswirtschaftslehre kennen, auf einmal nötig. Also die startet witzigerweise mit der Eisenbahn. Sie haben an der US-Ostküste Investoren, die Menschen Geld geben, 100, 200, 300 Kilometer im Land ein Projekt zu machen. Und die sagen, wir würden gerne Rechenschaftsberichte haben, was da passiert. Und so als Unternehmer in ihrer Fabrik hatten sie einen Überblick, aber die hatten keinen. Da entsteht das Rechnungswesen, da entsteht Controlling. Mhm. Und da entstehen dann Menschen, die Taylor Society in den USA, die sagen, das kann man besser machen. Wir vergleichen jetzt mal, wir gucken, die einen schaffen das an zwei Tagen, der andere schafft das an einem Tag. Was ist der Unterschied? Das ist der Beginn von wirtschaftlichem Denken und Handeln.
Dinge, die wir heute für selbstverständlich erachten. Wie verinnerlichen wir dieses ökonomische Denken heute? Also was macht's mit uns und mit unserem Leben?
Wir haben, glaube ich, das eine, was wir verinnerlicht haben, ist, dass Dinge immer besser werden können. Also wir gucken auf Dinge drauf und sind per se unzufrieden. Das ist also eine Haltung, die wir heute auch viel beklagen, dass wir mit Dingen nicht zufrieden sind, weil wir eine Idee haben, dass es besser sein könnte, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Das andere, das ist der zweite Teil des ökonomischen Denkens, wir gucken drauf, ob die Dinge uns nutzen. Und wir haben auch gelernt, dass wir nichts mehr tun, ohne dass es uns nützt. Das ist Anreize nennt sich das im ökonomischen Denken, auf die Politik gekommen ist. Das ist ein schöner Mechanismus, wie man Leute zu etwas bekommt, ohne ihnen etwas zu verbieten. Also sie können den Leuten etwas verbieten oder sie können ihnen einfach sagen, naja, das kostet jetzt mehr und wenn du was anderes tust, ist es günstiger. Mhm. Und damit versuchen wir Politik zu steuern, weil es eigentlich mehr Freiheit birgt.
Da haben Sie jetzt, glaube ich, einen positiven Aspekt auch beschrieben oder einen, der schon lange gilt, aber inzwischen geht das ja weiter und das haben Sie auch selbst beschrieben, zum Beispiel, dass die Berufswelt sich völlig verändert hat, wenn man das jetzt weiterspinnt in Richtung einer Anonymisierung. Also die Berufswelt von heute ist nicht mehr vergleichbar mit der Berufswelt von vor 30 Jahren.
Richtig. Also was diese Strukturen natürlich tun, sie werden effizienter in vielen Dingen, wenn sie größer werden. Ja? Wenn sie mehr produzieren können mit derselben Maschine, wird es günstiger. Wenn sie den LKW voll machen können statt nur halb, wird der Transport günstiger. Diese ganzen Sachen tendieren dazu, dass Strukturen größer werden. Und das haben wir in den letzten 40, 50 Jahren in unseren Innenstädten erlebt. Es gibt nicht mehr den unabhängigen Modehändler, es gibt den unabhängigen Drogeristen nicht mehr, es gibt auch nicht mehr den Eisenwarenladen, sondern das sind große Ketten, die in jeder Stadt gleich sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen, die früher Unternehmer waren, jetzt Filialleiter sind. Aber als Unternehmer haben sie ganz andere Möglichkeiten, eine ganz andere Selbstwirklichkeit, als als Filialleiter, der halt eine Kennzahlenpyramide hat, der vorgegeben hat, welches Sortiment er nehmen muss und der letztlich nach anderen Regeln funktioniert. Und das verändert Gesellschaft. Menschen verlieren Unternehmertum. Interessanterweise durch wirtschaftliches Denken. Das ist ein bisschen ist ein Dilemma, ist ein bisschen absurd, aber da kommen wir hin.
Ja, ich nenne es immer das blau-weiße Möbelhaus-Phänomen. Wenn man am Ende dann alle bei der gleichen Kette Möbel einkaufen, haben wir alle die gleichen Möbel, also weniger Vielfalt und stehen am Ende doch wieder wie im Sozialismus in der Schlange. Das ist jetzt ein bisschen provokativ formuliert, aber ist das im Grunde?
Man könnte schon so sagen, dass das, wo wir hinkommen, freiheitseinschränkend wirkt. Ja? Und das ist spannend zu sehen, das wissen die wenigsten, aber für Friedrich Engels war die Aktiengesellschaft ein erster Weg in den Sozialismus, weil man das privat besessene Kapitaleigentum in einem ersten Schritt unter vielen sozialisierte.
Und wir sprechen über die Ökonomisierung der Gesellschaft. Strahlt die auch in unseren privaten Bereich so ein, dass wir unser Leben, unser Privatleben im Grunde auch schon ökonomisieren?
Würde ich sagen. Also es ist viel in den letzten Jahren, gerade für doppelt Berufstätige und die Frage der Selbstverwirklichung auch noch im privaten Leben, versucht Dinge auch privat zu ökonomisieren. Ja? Also irgendwelche Apps, die Ihnen sagen, wie Sie die Dinge besser und schneller machen. Das berühmte Stichwort der Quality Time. Sie müssen also mehr Inhalt in weniger Zeit mit Ihrer Familie bringen. Das sind alles ökonomische Gedanken. Und da würde ich aber sagen, das ist am Ende eine große Lüge. Quality Time gibt es nicht.
Sondern?
Die Zeit, die Sie mit Menschen verbringen, die Ihnen was bedeuten, wird durch diese Zeit wertvoll. Also Sie können in eine Stunde, die Sie mit einem geliebten Menschen verbringen, nicht mehr Liebe reinstopfen. Mhm. Das geht nicht. Also Sie können vielleicht schneller mit den Fußball spielen und Sie können irgendwie, wenn Sie die Sachen bei YouTube doppelt so schnell ablaufen lassen, mehr Clips schauen. Aber sie bekommen nicht mehr Zuneigung in Liebe in einer Stunde.
Also ich verstehe das so, das ist ja jetzt ein Plädoyer fürs mehr im Hier und Jetzt Leben und nicht so viel auf Dinge wie Wertsteigerung, Wert, Investitionen in die Zukunft zu sehen, weil man lieber den Moment erleben sollte, weil der jetzt ist.
Das ist, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, eine ökonomische List im Jetzt zu leben, weil die Ökonomie auf das Jetzt optimiert. Es ist, glaube ich, eher ein Plädoyer dafür, nicht jeden Moment zu optimieren, sondern darauf zu vertrauen, dass einem auch was geschenkt wird, dass einem was zukommt aus einer Zukunft, die ich nicht selber machen kann.
Jetzt müssen wir aber direkt ins Hier und Jetzt, denn wir haben eine Verkehrsmeldung, Gefahrenstelle, Sebastian Frisch.
Bitte aufpassen, in Stuttgart auf der Untertürkheimer Straße werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Ich wiederhole nochmal, in Stuttgart auf der Untertürkheimer Brücke, da werfen Personen Steine auf die Fahrbahn.
Also ein Plädoyer für den Müßiggang?
Ein Plädoyer, einer meiner Lieblingsphilosophen hat mal gesagt, darauf zu verzichten, Zeitgenosse seines eigenen Erfolges zu sein. Also ein Plädoyer dafür, dass nicht bei allem, was ich tue, für mich heute was bei rumkommen muss. Arbeiten für eine nächste Generation. Also die alte Philosophie, unsere Kinder sollen es mal besser haben, ist wahrscheinlich die pragmatische Übersetzung von Verzichten darauf, Zeitgenosse seines Erfolges zu sein. Mhm. Die Ökonomie ist das genaue Gegenteil. Sie optimieren alles auf heute.
Dieses Plädoyer, das ich Ihnen jetzt aus der Nase gezogen habe, auch ein bisschen zugegeben, das scheint ja irgendwie der Entwicklung in der heutigen Zeit maximal entgegenzulaufen. Also wenn man mal schaut, wie die Ökonomisierung voranschreitet, dann tut sie das eigentlich in allen Lebensbereichen. Also das eigene Leben haben wir gerade besprochen, ist auch irgendwie alles komplizierter geworden.
Das ist die Kehrseite davon.
Wir müssen so viele Entscheidungen treffen.
Richtig, das ist die Kehrseite davon. Ich meine, wir haben uns alle gefreut, dass es jetzt einen Wettbewerb im Telefonbereich gibt und wir nicht mehr mit der damals als sehr langsam erlebten Bundespost arbeiten müssen. Es gibt eine grandiose Szene aus dem Deutschen Bundestag Anfang der 80er Jahre, wo sich der Postminister dafür rechtfertigen muss, dass ein Fernmeldeanschluss in Lübeck 6 Wochen dauert. Das sind ja Dinge, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Gleichzeitig haben wir aber heute ungefähr 40 verschiedene Tarife bei den großen 3 Mobilfunkanbietern. Wir haben x Krankenkassen, aus denen wir wählen können. Ökonomie ist schon auch anstrengend.
Postminister haben wir keinen mehr.
Richtig.
Wo führt das hin?
Wenn wir das weitertreiben, also momentan Dinge, die wir noch ausgenommen haben, ist im großen Sinne ein Arzt-Patienten-Verhältnis, auch wenn dort die ersten Investoren unterwegs sind. Die ganzen professionellen Berufe sind da noch ausgenommen. Aber wenn wir zum Beispiel auf den Gesundheitsbereich gucken, sie stürzen Leute in Interessenskonflikte, die größer werden, als sie sowieso schon sind, weil sie natürlich, klar, jeder Arzt muss Geld verdienen und muss seine Familie ernähren. Er steht aber im Gespräch mit seinem Patienten dann in dem Konflikt, wie viel Geld muss ich nehmen, kann ich optimieren, wie gleiche ich das individuell direkt im Persönlichen aus? Wenn Sie jetzt sagen, der ist Angestellter in einem Konzern, dann muss er auch Fremdinteressen, Drittinteressen bedienen und Investitionen zurückzahlen. Und dann wird der Konflikt größer.
Wir reden in SWR1, Leute, mit Carsten Lutz über die Ökonomisierung unseres Denkens, über ökonomische Vernunft, die unser Denken ein Stück weit steuert. Und dazu kommen jetzt natürlich Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Wir fangen mal an mit Ariane aus Sindelfingen. Die sagt, würde Ihr Gast, also Sie, Herr Lotz, zustimmen, dass Geld den Charakter verdirbt? Sie selbst, also ich selbst, habe festgestellt, dass man im Leben oft Dinge tut, die man nicht tun würde, müsste man nicht, um seine Grundbedürfnisse zu decken, immerzu Geld erwirtschaften. Interessantes Beispiel, alleine um den einem auferlegten Rundfunkgebühren bezahlen zu können, muss man ja monatlich Geld organisieren, nämlich 18,37 Euro. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, da gibt es Härtefallregelungen, wenn man das Geld nicht aufbringen kann.
Da bin ich jetzt nicht der Experte für Rundfunkgebühren, um zu sagen, ob es eine Härtefallregelung gibt, da vertraue ich Ihnen. Man kann zu Aristoteles zurückgehen, der sagt, wer nur nach Geld strebt, das ist in der Tat kein erstrebenswertes Leben. Also er lästert sehr viel über Menschen, die ihr ganzes Leben nach Geld ausrichten. Gleichzeitig sind sich Philosophen über alle Jahrzehnte, Jahrhunderte einig, dass Geld den Austausch von Waren und Gütern dramatisch vereinfacht. Sie müssen ja irgendwie ihre Arbeitsleistung mit der Arbeitsleistung anderer verrechnen und dazu gibt's Geld. Das ist die philosophische Begründung, warum wir Geld brauchen. Und Geld an sich hat dadurch auch erstmal keinen Wert. Verdirbt es den Charakter? Ich glaube, es ist die Frage, was man damit macht, so wie mit ziemlich allem im Leben, wie man sich dazu verhält. Ich glaube, die Gefahr, die wir haben, die ich auch kritisiere, je mehr wir mit Geld abwickeln, desto mehr lösen wir unsere gesellschaftlichen Verbindungen auf.
Wobei, wenn man sich das alte Unternehmertum anschaut, dann steht das Unternehmen doch immer über dem eigenen Profit. Das heißt, Geld, das erwirtschaftet wird, wird zuallererst mal ins Unternehmen gesteckt.
Ja,
so dient also irgendwo dem Gemeinwohl, denn das Gemeinwohl sind ja die Mitarbeitenden, die man beschäftigt und für die man Verantwortung trägt.
Richtig. Also das ist jetzt die Investitionsperspektive, dass heute das Geld natürlich von woanders kommt und woanders hin abfließt und nicht mehr in der Gemeinde bleibt, weswegen auch dieses alte Unternehmertum weniger wird. Es gibt noch ein viel handgreiflicheres Beispiel. Wenn Sie Sport im Verein betreiben, dann machen Sie das also für einen geringen Mitgliedsbeitrag, aber eigentlich müssen Sie halt im Frühjahr die Plätze herrichten. Sie müssen beim Vereinsfest irgendwie am Grill stehen, müssen kassieren, eventuell die Kinder fahren. Das hat mit Geld erstmal nichts zu tun. Und das zwingt Sie, mit Leuten zusammen zu sein, mit denen Sie normalerweise vielleicht gar nicht zusammen wären. Ins Fitnessstudio gehen, da bezahlen Sie. Das ist Ihnen völlig egal, wer am Eingang steht, wer irgendwie neben Ihnen trainiert und Sie gehen wieder. Und Sie sind denen nichts schuldig und die sind Ihnen nichts schuldig.
Mhm. Andere Perspektive von Wolfgang Dettling aus Amzell, der mal fragt, ist Ökonomie, also die Regelung des Haushaltswesens, er schreibt in Anführungsstrichen Gesetz des Hauses, nicht schon immer gegeben gewesen? Und da wird jetzt der Theologe in Ihnen aktiviert, auch in der Bibel.
Absolut. Also Menschen treiben miteinander handeln, weil die einen etwas haben, was die anderen gerne möchten. Das ist Ökonomie. Und ganz viele Gleichnisse, die Jesus im Neuen Testament verwendet, haben einen ökonomischen Hintergrund. Interessanterweise wird es aber gedreht und sie wird an die zweite Stelle gerückt, wenn es ernst wird. Also die berühmte Geschichte, schaut die Vögel auf dem Feld, sie säen nicht, sie ernten nicht, der Herr ernährt sie doch, ist eine Fundamentalkritik, dass ich ständig nach meinen Bedürfnissen gucke. Können Sie in der hebräischen Bibel genauso verfolgen. Der Kern dieser Bibel, die Kernüberzeugung ist, die menschliche Beziehung beruht nicht darauf, dass wir was vom anderen brauchen. Mhm. Die beruht darauf, dass wir Freude haben, mit dem anderen umzugehen, dass wir eine Verantwortung spüren, für den anderen da zu sein. Nicht, weil wir mit ihm Geschäfte machen können.
Wir reden über die ökonomische Denkweise in der Gesellschaft. Sie sagen und schreiben auch in Ihrer Schrift, würde ich es fast nennen, es ist ein Buch eigentlich, das heißt Wirtschaft als erste Philosophie und es ist so eine sehr philosophische Abhandlung genau über das, worüber wir gerade reden. Sie sagen, wir sind an einem Kipppunkt angekommen. Warum?
Gibt, glaube ich, mehrere bin mir gar nicht sicher, ob ich vom Kipppunkt spreche, man könnte es Kipppunkt nennen. Ich glaube, es gibt den einen Punkt, was ich gerade schon versucht habe, so ein bisschen auszuführen. Je mehr Dinge wir in ein ökonomisches Regime packen, wo wir sagen, wir können dafür bezahlen, umso weniger Verbindungen hat diese Gesellschaft. Wenn sie was bezahlen, sind sie quitt, dann hängen sie von dem anderen nicht mehr ab. Das heißt, je mehr Dinge, die wir früher in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, im Verein geregelt haben, je mehr wir davon ins Ökonomische packen, desto weniger Verbindungen, desto weniger Kit haben wir. Und desto schneller riskieren wir uns natürlich auch in der Gesellschaft in die Gurgel zu gehen, weil wir sagen, wir sind uns ja überhaupt nicht einig, anstatt zu verstehen, dass wir 90% unserer Werte teilen und uns um 10% streiten. Ich glaube, das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit, die wir haben, hat was damit zu tun, dass die Art von Eigentum, die wir geschaffen haben, als Anteilsschein an Unternehmen, ein Eigentum ist, was sich vermehrt von alleine. Also wenn Sie ein Indexzertifikat am DAX oder am MSCI haben, dann wird es jedes Jahr mehr. Da gibt es mal Phasen, wo es weniger wird, aber über Zeit haben Sie da 6-8% Rendite. Das ist bei allen anderen Eigentümern, die wir klassischerweise kennen, nicht der Fall. Ihre Maschine geht kaputt, Ihr Auto geht kaputt, die Waschmaschine geht kaputt. Das heißt aber, dass die Menschen, die Unternehmenseigentum haben, über Zeit anstrengungslos, wenn man böse sein will, reicher werden.
Geld jetzt, macht mehr Geld.
Geld macht mehr Geld. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, hat man mal gesagt.
Das war jetzt aber sehr unphilosophisch.
Das ist ein Matthäus-Prinzip.
erklärt auch und also befeuert unsere Abstiegsangst, die man zurzeit ja mit Händen greifen kann in Deutschland, weil die Wirtschaft stagniert, auch schon seit mehreren Jahren, obwohl jetzt kurze positive Meldungen kommen, aber der Trend ist da. Befeuert das dieses ökonomische Denken noch mehr?
Ich denke schon, weil am Ende jeder meint, er muss gucken, wo er selbst bleibt, wo sie selbst bleibt. Und das ist vielleicht schon fast eine Predigt, da kommt der alte Theologe durch. Ich glaube, wir müssen mit ein bisschen mehr Distanz drauf schauen, müssen ein bisschen mehr drauf schauen, was wir eigentlich alles haben. Ich weiß, es gibt genug Menschen, die am Monatsende nicht wissen, wo es übrig bleibt und wie sie rumkommen. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, gerade im reichen Baden-Württemberg, deren Grundsorgen nicht die des Überlebens sind. Und da würde ich mir mehr Großzügigkeit und mehr Gelassenheit wünschen, mit einem Blick zurück, wo wir eigentlich herkommen als Gesellschaft.
Sie sehen ja trotzdem eine Gefahr für die Demokratie. Sie halten es da mit Adorno, mit dem großen Frankfurter Schule-Philosophen, der schon in den 50ern davor gewarnt hat, dass die ökonomische Ordnung die Mehrheit der Menschen in eine Unmündigkeit treiben wird. Hat er schon ein wenig Recht bekommen?
Ich glaube ja. Also das, was wir sehen, was ich vorhin auch gesagt hatte, dass wir weniger Unternehmertum, weniger direkte Beziehung haben, ist psychologisch gesprochen weniger Selbstwirksamkeit und mehr ausgesetzt an anonyme Strukturen. Und da kann ich jetzt den bösen Kapitalmarkt angucken, aber es geht eben im Alltäglichen los, dass ich die ganzen Sachen, die ich alle klären muss, nicht mehr durchschaue. Und das gibt ein Gefühl der Unmündigkeit und eine Sehnsucht nach einfachen Lösungen in einer sehr komplizierten Welt.
Mhm. Geht es da auch um, und da zitiere ich jetzt Sie und auch nochmal Adorno, das gebrochene Versprechen auf Freiheit und Autonomie, dass die Menschen, nochmal Zitat, indifferent, also gleichgültig gegenüber der Demokratie werden lässt und dann anfällig eben für die Versprechen des Totalitarismus, also heute würde ich sagen der Populisten?
Wir haben dieses Versprechen halt umgemünzt. Wir haben Freiheit verstanden als wirtschaftliche Freiheit. Und das hat lange auch gut funktioniert. Ab einem gewissen Moment ist aber wirtschaftliche Freiheit nur noch die Bedingung für anderes. Das ist dann die Frage, was kommt denn jenseits und wie sieht denn Freiheit positiv aus? Wie gestalte ich ein Leben, was mir erlaubt, ja, mich selbstmächtig, mich selbstwirksam zu fühlen? Mhm. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann werde ich anfällig für andere Versprechungen.
Die letzte Frage heute kriegt SWR1-Hörerin Kerstin, die fragt, muss sich am ökonomischen Denken ändern, damit endlich verstanden wird, dass unendliches Wachstum keine Triebfeder mehr sein kann?
Jetzt müsste ich dieser These erst zustimmen, um sie zu erklären, warum das so ist. Ich glaube, eine Sache, die man verstehen muss, das, was wir Wachstum nennen, ist eigentlich eine Beschleunigung. Das geht hinter diesem harmlosen Begriff Wachstum ein bisschen unter. Also wenn wir jetzt, wir haben es gerade gehört, 0,2% Bruttoinlandsprodukt mehr haben, dann heißt es ja, dass wir genauso viel wie letztes Jahr gemacht haben und nochmal 0,2% mehr.
In der gleichen Zeit.
In der gleichen Zeit. Und wenn Sie das vergleichen, wir hatten 1970, glaube ich, 4 Stunden Zeit, um 10 Euro zu erwirtschaften. Wir haben heute noch 2. Von dem gesamten Jahr, also nicht Arbeitszeit, sondern Lebenszeit. Dementsprechend wird es automatisch weniger, weil wir alle aus der Physik wissen, je schneller man fährt, desto höher wird der Widerstand. Und prozentuales Wachstum ist dann schwieriger zu generieren. Gleichzeitig ist es natürlich eine Luxusdiskussion. Also wenn Sie sich weltweit angucken, auf welchem Niveau andere Menschen leben, die sagen, natürlich hätten wir gerne Wachstum, weil Wachstum halt bedeutet, ich habe eine Spülmaschine, ich habe ein Auto, meine Kinder können in die Schule gehen, die müssen nicht auf dem Feld arbeiten. Mhm. Also da muss man sehr vorsichtig sein, jetzt das Ende des Wachstums auszurufen. Mein Plädoyer wäre eher, dass der wohlhabende, reiche Teil, der in diesem Land arbeitet, lebt und wohnt, sich Gedanken macht, womit er sein Leben gestalten will und wie er das sinnvoll einsetzt und aus dem Hamsterrad rauskommt, in dem er eigentlich nur mental ist.
Das nehmen wir mal als Denkanstoß mit und ich bedanke mich für Ihren Besuch, Carsten Lotz in SWR1, Leute.
Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.